nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge.
In dieser Folge geht es um Erfolg und Erwartungen. Aktuell läuft ja gerade die Handball-Weltmeisterschaft. Unsere Jungs haben hier eine grandiose Vorrunde gespielt. Mit jedem gewonnenen Spiel wuchs aber auch die Erwartung an das Team. Auch im privaten und beruflichen Umfeld sind wir oft mit unseren eigenen Erwartungen oder auch den von außen herangetragenen konfrontiert. Wie man damit umgehen kann, welche Tipps und Hilfestellungen es für den Alltag gibt, besprechen wir in dieser Folge. Ja, hallo, grüß dich, Johannes.
Hi, Markus.
Ja, erste thematische Folge heute. Wir starten gleich rein mit einem Riesenthema: Erfolg und Erwartung. Und warum haben wir uns das ausgesucht? Naja, aktuell läuft ja gerade die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden.
Ja.
Und da sieht man eigentlich an dem Beispiel genau diese beiden Punkte sehr, sehr schön. Und ja, hast du eigentlich ein bisschen Handball geguckt?
Ja, ich habe die Vorrunde verfolgt, die letzten zwei Spiele dann auch geguckt, und ist ein super Beispiel, deswegen haben wir es uns auch rausgepickt, wie gerade in Deutschland manchmal die Medien funktionieren, durch die dann natürlich manchmal unbewusst, manchmal vielleicht auch bewusst, so eine Erwartungshaltung von außen geschürt wird, weil ich habe es gestern erst wieder gesehen, ich habe die Eurosport-App aufgemacht. Und bis ich zum ersten Handballbeitrag kam, waren schon wieder 5, 6 andere Beiträge, vor allem über Fußball drin, nur weil mal genau wieder ein Spieltag in der Bundesliga war.
Bayern, Köln,
und das 1-1 ist einfach nur die Bundesliga eigentlich, ja.
Ja.
Und die Handball-Weltmeisterschaft hat da auf einmal wieder kaum eine Rolle gespielt, obwohl am Wochenende ja die Berichterstattung noch so ein bisschen anders geschürt war, ne?
Genau, genau. Also das genau, das war ja am Wochenende ganz extrem. Ich verfolge das ja, wenn so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind, sehr gerne. Und das ist mir sehr aufgefallen, dass da am Wochenende eben, nachdem dann das 5. Spiel in Folge gewonnen war, auf einmal die Berichterstattung gelaufen ist in Richtung, ja, das ist ja parallel zu dem, was damals bei der letzten gewonnenen Weltmeisterschaft passiert ist. Und jetzt kann eigentlich kommen, wer will, überspitzt gesagt natürlich. Und sie wurden eigentlich schon so ein bisschen als zukünftige Handball-Weltmeister schon promoted, oder es wurde ihnen versucht, auch in den Mund zu legen. Hat nicht ganz funktioniert. Also der Trainer Gillerson hat ja da dann auch sich am Wochenende zu keinem Statement hinreißen lassen, hat da so ein bisschen den Druck auf rausgenommen. Und naja, jetzt schauen wir mal. Am Montag ging ja dann das Spiel gegen Norwegen verloren. Da können wir auch vielleicht mal gleich drüber reden, ob das vielleicht auch damit was zu tun hat. Und ja, dann jetzt heute, wir sitzen ja am Mittwoch zusammen, um diesen Podcast dann aufzuzeichnen, ist ja dann heute Abend das Viertelfinalspiel gegen Frankreich, die ja top besetzt sind in dem Bereich. Ja, und dann gucken wir mal. Ich wünsche mir, dass die Reise weitergeht. Ich würde es ihnen total gönnen, dass die Erfolgswelle weiter reiten können, dass es jetzt quasi nur so ein Zwischendämpfer war, dass das einfach weiter so super funktioniert.
Da jetzt ja, mal so da sieht man halt leider diese Erwartung, die von außen dann manchmal geschürt wird, ne? Und was da manchmal passieren kann. Wir können ja auch nur von außen das Ganze beurteilen und beobachten und nie so ganz reingucken. Aber das ist ja genau das, was eben bei den Medien zu oft, meiner Meinung nach, aber auch von Personen manchmal von außen viel zu oft passiert, dass man Sachen interpretiert und so darstellt, als wüsste man es, ohne die Personen oder das Ganze drumherum zu kennen. Das gibt es ja eigentlich in jeder Sportart. Also ich komme aus dem Tennis, aber ich sehe es natürlich in der Berichterstattung im Fußball. Die Fußballer sind Weltmeister geworden Und natürlich war das dann eine Schmach bei der EM oder bei der WM, dann relativ früh rauszufliegen. Aber was es bedeutet, Weltmeister zu werden, weiß man ja eigentlich als Normalsterblicher,
Stimmt.
sage ich mal, gar nicht, ja. Und trotzdem wissen wir dann, wie man besser hätte aufstellen können im
Ja,
Fußball zum Beispiel, ja.
die
Dabei kennen wir keinen
82 Millionen
Fitnesszustand.
Bundestrainer.
Genau.
Ja.
Und man kennt aber keinen Fitnesszustand, man
Nee.
kennt keine Vorgeschichte, kein gar nichts und maßt sich aber an, sagen zu können, wie weit man kommen muss oder wie man das Spiel hätte gestalten müssen und so weiter.
Das
Aber
stimmt.
gehen wir noch ruhig nochmal zurück aufs Handball.
Genau, also, aber ich denke, das wird ganz, ganz interessant werden, was da so passiert. Jetzt im Sport, du hast es gerade angesprochen, EM, WM, natürlich auch Meisterschaften, die jeder Sport irgendwie hat, die Titel. Da ist Erfolg immer relativ, von außen zumindest, relativ einfach messbar. Also da gibt es halt eine Medaille oder eine Urkunde oder eine tolle Wertnote oder ein Tor, was geschossen wurde oder geworfen wurde. Aber wenn wir das jetzt mal auf den Alltag übertragen, hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Definition von Erfolg. Und du hast ja auch ganz viele Sportler ja bei dir auch im Kundenkreis, aber auch natürlich auch andere. Leute, hast du ja auch in der Vorstellungsrunde schon mal gesagt. Wie würdest du denn oder wie definierst du mit deinen Kunden gemeinsam Erfolg? Wann ist denn ein Kunde von dir erfolgreich oder wann bist du erfolgreich?
Du hast es ganz gut gesagt. Erfolg hat ja sehr viel mit Zielen zu tun. Und bei Zielen, gerade im Sport, sind die meistens sehr messbar, weil ich mir irgendwas, irgendeine Ranglistenposition, eine Anzahl an Tore, an eine Runde, in die ich kommen möchte. In der Wirtschaft kann es sein, ein bestimmter Umsatz, eine bestimmte Förderung, eine bestimmte Stelle. Das sind alles sehr messbare Ziele. Das ist aber auch der einzige Vorteil an so ergebnisorientierten Zielen. Die andere Seite ist, erzeugen Druck. Und was passiert, wenn ich genau das, diese Zahl nicht erreiche? Angenommen, ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt 20 Millionen Umsatz haben und es macht 18 Millionen Umsatz, dann ist das gleich negativ. Ja, dann wird das negativ gesehen, obwohl 18 Millionen Umsatz vielleicht auch in der Branche super krass sind. Und das ist eben die Gefahr. Und deine Frage zurückzukommen, das macht meine Arbeit eben so individuell, weil Erfolg ist für jeden natürlich anders. Und ich arbeite dann viel mit einem ergebnisorientierten Ziel und dann einer Treppe dahin aus sogenannten handlungsorientierten Zielen. Das heißt, was kann ich jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag für dieses Ziel tun? Das sind dann Ziele wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Sportler bin, ich muss jeden zweiten Tag joggen gehen. Ich muss das und das mental vielleicht trainieren oder in der Technik trainieren. Ich muss mich in einer Beförderung, zum Beispiel, wenn ich eine Beförderung möchte, muss ich mich 10 Minuten am Tag mit diesem Projekt befassen. Irgendwas für diesen Zustand, dass ich befördert werde, tun. 10 Minuten klingt jetzt wenig, aber wenn ich jeden Tag 10 Minuten mache, sorge ich dafür, dass ich zumindest mal anfange und meistens bleibt es nicht bei 10 Minuten. Wenn ich sage, ich gehe 10 Minuten joggen, kein Mensch geht 10 Minuten joggen. Wenn ich erst mal draußen bin, dann bleibe ich auch draußen und dann jogge ich 1/2 Stunde oder 40 Minuten, weil dann macht es erst mal Spaß. Aber wenn ich mir sage, okay, ich muss jetzt 1 Stunde joggen gehen, dann fange ich erst gar nicht an.
Ja, das stimmt.
Deswegen setze ich diese handlungsorientierten Ziele niedrig und kann dann sehen, wenn ich mein Ziel, mein ergebnisorientiertes Ziel nicht erreicht habe, wie weit bin ich aber auf meiner Treppe gekommen? Habe ich jeden Tag was dafür getan? Habe ich jeden zweiten Tag meinen Plan quasi verfolgt? Und dann bin ich im Endeffekt auch erfolgreich. Denn wenn ich dafür sorge, dass ich einfach jeden Tag versuche, besser zu sein als gestern, für mich persönlich, dann ist das in meiner Definition Erfolg. Denn das Einzige, es gab, ich weiß nicht, wer, irgendjemand hat früher mal gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Also solange ich mich fortbewege, egal ob es mal schnell ist, mal langsam ist, aber solange ich weitergehe und etwas dafür tue, bin ich erfolgreich.
Ja, gibt es ja dieses schöne Zitat, was ganz viel in so bei sehr erfolgreichen Leuten an der Wand klebt oder draufsteht. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und das geht ja in diese Richtung, wie du gerade gesagt hast, dass du quasi einen Weg beschreitest zu diesem, ja, zu diesem Ziel, wo dann der Erfolg dann auch natürlich gefeiert werden darf. Ja,
genau. Ja, absolut. Ich muss mir einfach als Einzelperson immer überlegen, bin ich heute meinem Ziel ein Stück näher gekommen? Mhm. Das ist so das, was man machen kann. Und da kann ich wieder ein Beispiel aus dem Sport bringen. Mhm. Bei den US Open steht das größte Tennisstadion der Welt, das Arthur Ashe Stadium. Und über dem Eingang steht der Satz, start where you are, use what you have, do what you can. Mhm. Und das ist die einzige Formel eigentlich, die ich, egal ob jetzt im Sport oder aber auch im Berufsleben oder im Privatleben, für mich anwenden kann, denn diese ergebnisorientierten Ziele, die habe ich ja nicht selbst in der Hand. Ob ich befördert werde, liegt ja nicht nur an mir. Das liegt vor allem natürlich an meinen Vorgesetzten, aber vielleicht habe ich auch Kollegen und Mitstreiter, die würden auch gern befördert werden und die haben ein Recht darauf, auch befördert zu werden. Ja. Und dann ist es vielleicht gar keine Entscheidung gegen mich, sondern nur für jemand anders, wenn ich mal nicht befördert werde. Im Sport, wenn ich Tennis spiele, die Handballer jetzt zum Beispiel, die spielen ja immer gegen andere, die mindestens ähnliche Ziele haben.
Ja.
Also das habe ich nie ganz in der Hand. Aber wenn ich mir überlege, wo stehe ich aktuell? Mhm. Was steht mir zur Verfügung? Und damit gebe ich mein Bestes.
Ja.
Dann sorge ich dafür, dass ich erstens ins Handeln komme, erstmal überhaupt loslege und zweitens mir keinen Vorwurf machen kann. Wenn die Handballer da, in unserem Fall heute Abend, rausgehen und sagen, wir reißen da von unserer Seite aus die Hütte ab. Wir geben alles, was wir haben, bis wir danach zusammenklappen, in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Dann kommt das Ergebnis von ganz alleine. Ob da dann 30-28 oder 30-31 steht, dann waren die anderen halt besser.
Ja.
Oder aber es hat eben gereicht. Aber ich kann mich jetzt nicht auf ein spezielles Ziel ausrichten. Und das ist eben das, was von außen aber oft so passiert. Die müssen mindestens jetzt bis in die Runde kommen, weil sie das und das geschafft haben.
Ja, ja, ja.
Nein, guck, wo stehen wir jetzt? Weil vielleicht hat sich im Turnier jemand verletzt, vielleicht ist mittlerweile einer platt. Wenn da einer fast das ganze Spiel 5 oder 6 Mal fast durchgespielt hat, dann ist der halt im 7. Spiel nicht mehr so leistungsfähig wie am Anfang. Klar. Und dann fragt man sich von außen immer, was ist mit dem heute los?
Ja.
Aber der kann vielleicht einfach gar nicht mehr. Mhm. Und das sind die Punkte, die wir nicht wissen.
Quasi. Ja, das stimmt. Ja, nee, also absolut. Und es ist ja auch ein super Tipp, den man, glaube ich, für sich selber sehr schön umsetzen kann, sich zu visualisieren auch, vielleicht nicht nur vorm geistigen Auge, sondern tatsächlich auf einen Zettel schreiben, irgendwo hinpinnen, was ist mein nächstes Ziel, wo möchte ich hinkommen? Und dann sich überlegen, ja, wenn das Ziel dann und dann vielleicht terminiert ist sogar, was natürlich immer ein Vorteil ist, wenn ich da auch einen Termin dahinter habe, zu sagen, wie komme ich, was muss ich dafür tun, um dann am Ende da hinzukommen. Also ein super Tipp schon mal für den privaten Alltag.
Ganz genau. Also wenn ich da nochmal ganz kurz einlinke, das ist genau das, was du gesagt hast, ist wichtig. Bei Zielen, es gehört ein Termin dazu und es gehört eine realistische Einschätzung dazu. Mhm. Denn ich vergleiche das immer mit so einer kleinen mathematischen Formel. Erwartung minus Realität ist gleich Frustration. Das heißt, wenn ich eine zu hohe Erwartung habe, dann ziehe ich das, was in der Realität passiert, ab und es bleibt immer Erwartung übrig und das ist im Endeffekt der Rest Frustration. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Erwartung haben sollte, aber ich sollte mir ein realistisches Ziel setzen. Ich brauche mir jetzt nicht als Tennisspieler setzen, ich will die US Open gewinnen.
Ja.
Das werde ich mit 38, werde ich nicht mehr die US Open gewinnen.
Ja.
Deswegen muss ich da realistisch sein und da zählt natürlich ein Termin dazu, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nochmal in die deutsche Rangliste als Tennisspieler, dann ist das Ziel vielleicht in einem Jahr zu schaffen. Dass ich dann
Ja.
auch wirklich ein Jahr Zeit habe. Dann natürlich muss ich auch Höhen und Tiefen so ein bisschen mit einkalkulieren. Und dann
Klar.
habe ich die Möglichkeit, dass ich eine realistische Erwartung habe. Und dann kann die Realität mich natürlich auch eines Besseren überzeugen.
Na
Denn
klar,
wenn die
na klar.
Realität größer ist, dann wird aus dem Minus ein Plus,
Ja.
beziehungsweise eine negative Frustration. Und das ist natürlich dann wiederum Freude.
Positiv, genau.
Genau.
Genau, aber bleiben wir doch erstmal, wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema interne Erwartung, also ich an mich selber. Ich möchte gerne nochmal bei dem Beispiel auch mit bei den Handballern bleiben, mit der äußeren Erwartungshaltung. Also du hast es ja schon mal angesprochen. Ja, wir haben in Deutschland auch, du hast den Fußball ja schon genannt, wir haben in Deutschland ja diese berühmten 82 Millionen Bundestrainer und da gibt es ja unheimlich viel Erwartungshaltung, aber auch natürlich durch die Medien oder auch durch die sozialen Medien getrieben. Wie gehe ich jetzt mit äußerer Erwartung um? Also was macht es mit einem, der quasi immer der jetzt das hört und sagt, also naja, nach 5 gewonnenen Spielen müssen die ja Weltmeister werden. Oder wie du vorhin auch gesagt hast mit dem Fußball, wenn die letzte WM gewonnen haben, dann werden sie ja wohl die EM jetzt auch gewinnen. Also zumindest mal in die Hauptrunde kommen. Ja, wie gehe ich damit um?
Also am besten ist wirklich als professioneller Sportler wäre am besten, wenn ich das schaffe, mich den Medien da so ein bisschen zu entziehen. Keine Schlagzeilen lesen, keine Berichterstattung gucken. Das klappt natürlich nur bedingt, weil die werden natürlich auch interviewt von den Leuten. Aber das
Ja.
werden die auch ein bisschen, man sieht es dann an den erfahreneren Spielern oder eben auch an den am Trainer, am Gislason, die gehen dann gar nicht drauf ein. Die umschweifen das dann so ein bisschen und die sagen, wir denken von Runde zu Runde. Und das ist
Genau.
auch das Einzige, was du eigentlich machen kannst, dass du, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo stehe ich, was habe ich zur Verfügung und ich gebe mein Bestes. Ich muss da immer, das klingt jetzt egoistisch vielleicht, auf mich gucken, aber als Sportler muss man auf sich gucken, weil alle erwarten von mir, dass ich Bestleistungen vollbringe. Die Höchstleistung vollbringe ich nur, wenn ich jetzt in dem Moment an mich denke. Was brauche ich? Was steht mir zur Verfügung? Welche Regeneration brauche ich? Brauche ich jetzt das Medieninterview oder eben nicht? Brauche ich vielleicht lieber da noch eine konditionelle Vorbereitung, da noch die Einheit? Brauche ich einfach nur eine Entspannung? Und ich muss auf mich gucken, denn nur wenn ich in meinem bestmöglichen Zustand bin, Sport treiben kann, dann kann ich natürlich auch meine Bestleistung und das, was andere vielleicht von mir erwarten, steuern, sage ich mal, und auch wirklich abrufen.
Ja, da gibt es ja ein gerade ganz tolles Beispiel. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Entwickelst ja immer wieder neue Leidenschaften und hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt auch gerne Football guckst. Und gerade im Football gibt es ja im American Football ein Beispiel, wo eben äußerer Erwartungsdruck nur so überhaupt nicht erfüllt wurde.
Ja, also du spielst auf ein Beispiel aus der aktuellen American Football-Saison an, da wer da jetzt gerade nicht so angesiedelt ist, für den umreiße ich das mal ganz kurz. Wir sind quasi im Halbfinale, ein Spiel vorm Super Bowl und da steht eine Mannschaft, die San Francisco 49ers. Das ist jetzt grundsätzlich. Die gehören meistens dahin oder sind oft da. Also das ist jetzt noch nicht die Sensation. Die spielen aber aktuell mit einem Quarterback, der zum ersten Mal überhaupt in der Profiliga NFL spielt. Also der kommt gerade erst frisch vom College.
Okay.
Das heißt, das ist schon mal eine Sensation. Jetzt ist Amerika so strukturiert. College ist ein sehr großer, sehr, sehr, sehr auf Sport ausgerichtet. Das heißt, die haben eine sehr, sehr
Klar.
gute Sportförderung. Deswegen kommen von da auch sehr, sehr viele gute Sportler, egal welche Sportart. Die haben da einfach eine gute Sportförderung. Und jetzt ist das erste so ein bisschen für den Spieler problematische, aber eigentlich ein ganz gutes Konzept. Die Jungs, die auf dem College ganz gut waren,
Ja.
werden gerankt, also aufgelistet. Der ist gut, der ist der Beste, der ist der Zweitbeste und so weiter. Und da gibt es, in diesem Jahr waren es 262 Spieler und die werden dann an die Mannschaften verteilt. Und die schlechtesten Mannschaften aus dem Vorjahr dürfen als erstes picken. Das heißt, dadurch wird diese Balance geschafft. Die schwächsten Mannschaften bekommen die besten neuen Spieler.
Es ist
So.
quasi ein bisschen so wie früher in der Schule, wo dann der eine sich das Team zusammenstellen durfte und
Genau.
gesagt hast, ah, du kommst zu mir ins Team und du kommst zu mir
Genau.
ins Team. Ja.
Und
Und irgendwann bleibt einer übrig.
der kleine, etwas dickere Junge, der bleibt bis zum Ende übrig.
War
So.
ich,
Und
kenne ich.
dieser Junge war der Quarterback von den San Francisco 49ers. Der war der Letzte, der gepickt wurde. Und das Tolle, und da kommen wir, schließen wir den Bogen auf Erwartungshaltung von außen. Dieser Mann ist ja eh schon die ärmste Sau eigentlich, weil er sieht, okay, ich bin der Letzte, der hier ausgesucht wird. Laut äußerer Meinung sind alle anderen besser als ich. Der kriegt auch noch einen Titel.
Wahnsinn.
Der kriegt nämlich den Titel Mr. Irrelevant. Also Mister, du spielst keine Rolle, du bist irrelevant hier.
Verrückt, oder? Würde es hier, glaube
Das
ich,
ist
nie geben.
doch Wahnsinn. Also wenn man sich das mal überlegt, wer sich das ausdenkt, hat gar keine Ahnung, was das mit einem machen könnte. Ich sage könnte, weil der Junge hat eins verstanden. Der Junge hat verstanden, dass dieses Mr. Irrelevant oder dieses der Reihenfolge nach die Spieler auflisten, einfach klar ein gewisses System verfolgt, was grundsätzlich gut ist, damit die Mannschaften immer gleich verteilt sind und nicht wie vielleicht im Fußball, die Besten kriegen die Besten und da werden dadurch noch besser, sondern das ist natürlich eigentlich ganz gut. Und das ist eine Bewertung von außen und sagt erstmal nichts über das aus, was ich von mir selbst denke. Das ist ja das, was viele verkehrt machen. Sie definieren ihren eigenen Wert über die Meinung von außen. Und der Junge hat gesagt, cool, ich bin trotzdem gepickt worden, ich darf zu einer großen Mannschaft wie den San Francisco 49ers und ich halte mich einfach fit. Ich trainiere mit denen mit, ich bleibe bereit, ich lerne einfach aus der Situation, ist ja eh meine erste Saison. Und jetzt kam es zu dem für ihn glücklichen Umstand, dass sich die beiden Quarterbacks vor ihm beide verletzt haben in der Saison und auf einmal ist er dran. Und seitdem hat er kein Spiel verloren. Der Junge ist
Wahnsinn, ne?
noch ungeschlagen, hat eine eigentlich sehr erfahrene Mannschaft. Der schaut auch noch aus, als wäre er 16. Ja, also der sieht jetzt auch nicht aus, als wäre er eine einschüchternde Person. Sondern es sieht aus wie der Bubi von nebenan und führt gerade die Mannschaft zumindest mal ins Halbfinale, vielleicht sogar in den Super Bowl. Aber die Geschichte ist jetzt schon gigantisch, egal ob Super Bowl oder nicht. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass aufgrund so einer Geschichte man es schafft, diese äußere Bewertung ein bisschen abzubauen, dass man sagt, okay, wenn einer als 262 in dem Fall verteilt wird, dann sollten wir ihn vielleicht trotzdem nicht Mr. Irrelevant nennen, denn wir haben an Brock Purdy, so heißt der, gesehen, auch der Typ kann eine entscheidende Rolle in der Saison spielen. Und das wünsche ich mir für die Handballer, dass die einfach sagen, wir haben heute, in unserem Fall heute, die Chance, eine Top-Mannschaft, die vielleicht von außen gesehen eher die Favoritenrolle hat, zu schlagen. Nicht, wir haben den stärksten Gegner überhaupt, sondern wir haben die Möglichkeit, den zu schlagen und wir tun alles dafür, bereit zu sein, wenn wir unsere Chance sehen.
Ja,
Und
das
das haben sie
ist.
gegen Norwegen nämlich vermaledeit.
Ja, das stimmt. Tatsächlich. Aber also ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte, deswegen danke, dass du die nochmal hier erzählt hast. Weil das ja genau zeigt. Manche würden sagen, ja, das ist jetzt Karma oder wie auch immer, aber das hat natürlich ganz viel mit mentaler Einstellung zu tun, wie ich an Dinge rangehe, wie ich meine eigenen Ziele setze. Und da hat man jetzt auch gesehen, der hat sich wahrscheinlich jetzt gar nicht das Ziel gesetzt, ey, ich möchte in meiner ersten Saison den Super Bowl gewinnen, sondern der wollte halt einfach dabei sein und hat mit Spaß gespielt und kommt dadurch einfach immer immer weiter und wird erfolgreich. Und das haben wir schon ganz oft gesehen, auch im beruflichen Umfeld, in der Wirtschaft, ganz viele, an die nicht geglaubt wird oder manchmal so als Spinner abgetan werden. Also da, man kann ja auch von dem halten, was man will, aber auch ein Elon Musk, was der schon gegen Windmühlen gekämpft hat und gesagt hat, jetzt muss er auch noch Raketen bauen. Was für ein Spinner, so ein Quatsch, das kann ja nie funktionieren. Und siehe da, auf einmal ist SpaceX eins der erfolgreichsten Unternehmen. Also das kommt immer wieder und das hat ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun, mit dem Glauben an sich selbst und deswegen eine super tolle Geschichte, wie man mit Druck, mit Erwartungen von außen umgehen kann. Ja.
Genau, man muss einfach, was man an dieser Geschichte lernen kann, ist seine aktuelle Situation, so wie sie ist, akzeptieren. Damit beginnt's. Weil, und dann muss ich gucken, was kann ich jetzt tun? Ja. Der kann nichts, ändern, dass er vielleicht die Nummer 250 im Pick wird. Der kann nicht ändern, dass der Titel nun mal Mr. Irrelevant heißt. Ja. Er kann nur sagen, okay, ich bin jetzt bei dem Team, da sind Starspieler und von denen gucke ich mir was ab. Genau. Hat natürlich den Vorteil, zwei Star-Quarterbacks vor sich zu haben. Das heißt, ich kann von denen lernen.
Ja.
Und daraus resultierend auf sich zu gucken und zu sagen, cool, meine erste Saison ist nämlich zum Lernen.
Ja.
Und auf einmal erreiche ich vielleicht sogar mehr als mein Ziel. Sein Ziel war vielleicht einfach mal ein Spiel zu machen oder zu sagen, okay, ich lerne in der Saison einfach von den Leuten vor mir. Und dadurch hat er aber eben geschafft, bereit zu sein, wenn er auf einmal gefragt wird, wenn er auf einmal bereit ist. Und ich glaube, das ist das, was jeder aus dem fürs Berufsleben auch nehmen kann.
Genau.
Wohin das Berufsleben ja mal angesprochen.
Richtig.
Sich nicht zu sehr auf die Beförderung zu konzentrieren, weil die liegt nicht in meiner Kraft. Aber was kann ich beeinflussen, wie ich meine Arbeit mache? Was kann ich für meine Arbeit, für das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, was kann ich denn da tun? Oder als Selbstständiger. Was ist der nächste Schritt? Was liegt noch in meiner Möglichkeit? Und was kann ich da tun, um dann eben zu sehen, wenn dann das Angebot kommt, dann bin ich da. Oder das Angebot kommt eben als Angestellter genau dann, weil ich mich nur auf meine Arbeit konzentriert habe und die so gut gemacht habe.
Genau,
weil ich da war. Der Fehler, den manche eben machen, ist sich nur auf diese, wann werde ich denn befördert, wann werde ich denn befördert und ich muss doch gefallen und fallen dadurch aber in so eine eher Schockstarre oder Lethargie und machen eben gerade weniger, als sie machen würden, wenn sie sich nur auf das konzentrieren, was jetzt gerade zu tun ist. Und das hat man bei den Handballern im letzten Spiel gesehen und ich kann mir aber vorstellen, dass das gut für sie war, das letzte Vorrundenspiel, in dem es um nichts ging, zu verlieren, nichts in Anführungszeichen, aber es war klar, dass wir für die K.O.-Runde schon qualifiziert sind, weil da haben sie einfach einen Fehler nochmal gemacht. Die haben eine rote Karte bekommen und sind hektisch geworden.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt der roten Karte, ich weiß nicht mehr genau, haben sie entweder mit einem Tor geführt oder es war unentschieden. Also es war alles ausgeglichen. Und man hat es an den Norwegern gesehen, als die mal in Unterzahl waren, haben die Uhr runtergespielt. Ja. Da wurden vielleicht zwei Angriffe gemacht in der Zeit. Und die Deutschen haben noch einen Stürmer voll gemacht in Unterzahl. Das heißt, sie waren einfach zu forsch. Aber das muss man dann auch der Mannschaft nicht gleich negativ ankreiden, sondern ist halt jung. Das ist ein Lernprozess. Das Ding muss Fehler machen. Und besser mache ich den Fehler dann, wenn ich ihn wieder ausbügeln kann. Und in der Hoffnung, dass eben auch der Trainer dann eben genau diese Szenen zeigen kann und sagen kann, pass auf, es kann passieren, egal ob auch gerechtfertigt oder nicht. Der Schiedsrichter spielt immer auch eine Rolle und damit kann ich einverstanden sein oder nicht, aber ich kenne keinen Schiedsrichter, der gesagt hat, ach nee, war doch nur gelb oder war doch nicht rot. Ja, also der nimmt seine Entscheidung ja nicht zurück, muss einfach diesen Umstand akzeptieren und was kann ich jetzt dann halt in Unterzahl tun oder im Rückstand tun.
Genau, sehr gut. Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem anderen Blickwinkel nochmal. Wir haben jetzt gesprochen über Außen, über Schiedsrichter, über Medien, über Mr. Irrelevant, über solche Sachen. Aber ich kann mich ja auch meine eigene Erwartung an mich selbst habe ich ja auch. Also ich habe ja nicht nur das Ziel, was ich mir setze und diese Schritte dahin, die wir ganz am Anfang beschrieben haben, sondern Erwartung kann ja auch einen gewissen Druck ausüben und das kann ja auch, wie du schon gesagt hast, zu Frustration führen. Ja. Und dann lass uns doch einfach noch mal ein bisschen über die innere Erwartungshaltung sprechen und wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie gehe ich vielleicht auch mit was um, wenn ich mal meine Erwartung nicht erfülle und halt sage, ich wollte heute eigentlich eine halbe Stunde joggen gehen, aber jetzt sitze ich doch wieder auf der Couch mit einer Tüte Chips. Was passiert dann mit mir? Da würde ich noch mal gern mit dir drüber reden.
Die Momente kennt, glaube ich, jeder, dass er mal seine eigene Erwartung nicht erfüllen kann. Die Frage ist dann, und dafür ist manchmal, wenn ich merke, das kommt öfters vor und ich komme da selber nicht raus, eben genau ein Coach wichtig. Weil manchmal schafft man es selber nicht. Und der Coach ist genau der, der den Plan vorgibt und der sagt, okay, du machst das jetzt oder wir machen das jetzt gemeinsam. Weil die Eigeninitiative natürlich immer so schwer ist und man schnell in alte Muster verfällt. Das ist mental ganz normal, denn wenn ich jetzt etwas verändern will, es geht ja oft darum, ich habe dann ein Ziel, ein neues Ziel, das ist ganz neu und dann habe ich das definiert und komme aber irgendwie nicht ganz hin, weil ich immer wieder in alte Muster verfalle. Es liegt am Aufbau unseres Gehirns. Unser Gehirn kann ja nicht unermesslich wachsen, sondern der Schädel ist halt nun mal so groß, wie er ist. Bei einem größer, beim anderen nicht. Aber das Gehirn selber baut sich um. Und das baut sich aber erst um, wenn es merkt, der Mensch verfolgt wirklich, deswegen habe ich vorhin gesagt, täglich was für das neue Ziel tun, der verfolgt wirklich diesen neuen Umstand oder dieses neue Ziel. Denn man muss sich das so vorstellen, wir haben lauter Nervenbahnen, so wie Straßen, ja, so wie die Trampelpfade, so vergleiche ich das ganz gerne. Wenn ich einmal durch eine Wiese durchlaufe, dann kann ich vielleicht kurz danach noch sehen, wo ich durchgelaufen bin. Ja. Aber nach ein paar Tagen sehe ich das nicht mehr. Habe ich keinen Trampelpfad mehr. Die Gräser, die stehen wieder ganz normal.
Ja.
Aber du als alter Gassigänger, du kennst das, wenn man da bestimmte Wege hat quasi, dann sind die irgendwann festgetreten. Ja, dann weiß man, da bin ich schon oft lang gelaufen oder andere vielleicht auch. Und dann entsteht so ein Trampelpfad. So ist das mit unserem Gehirn auch. Wenn ich einmal etwas anders mache, nicht einmal jetzt sage, ich gehe jetzt heute joggen, so, ist das schon mal gut. Wenn ich jetzt aber eine Woche lang nicht mehr joggen gehe, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nach einer Woche auch wieder nicht gehe, weil ich wieder im alten Muster bin. Das Gehirn sagt, okay, das war nur einmalig, was Neues, das lohnt sich nicht, meinen alten Plan, Sofa zum Beispiel oder Bequemlichkeit, aufzugeben, sondern ich baue einfach das Neue wieder ab. Es wird eine kurze neue Trampelpfad angelegt. Und wenn das Gehirn muss jetzt sehen, das ist die neue Bahn. Die muss ich oft genug am Anfang befahren oder durchlaufen. Und dann sagt das Gehirn, es gibt jetzt einen neuen Weg. Wir brauchen den neuen Weg und den alten brauche ich nicht mehr. Dann baue ich es ab. Das ist auch, gibt es ein tolles Buch, das Habits-Prinzip. Also wie man alte Gewohnheiten abbaut. Also es sind ja oft alte Gewohnheiten, in die ich zurückfalle und deswegen meine neuen Erwartungen nicht erreiche. Deswegen muss ich mir einfach tägliche Routinen aufbauen, wenn ich ein neues Ziel habe. Das ist so der erste Step.
Okay, das war, Routinen aufbauen, klar, das ist das, was, glaube ich, jeder kennt. Und natürlich sind gerne mal vermeintlich negative Routinen schneller eingetrampelt, um in dem Bild zu bleiben, als positive, das ist klar.
Weißt du auch, warum? Genau.
Nee, sag.
Weil wir gelernt haben, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren. Auch das fängt auch schon wieder bei den Medien an. Circa 80% aller Nachrichten, die wir konsumieren, sind negativ. Das heißt, wir fokussieren uns auf den Fehler. Wenn wir früher in der Schule 5 Aufgaben an die Tafel geschrieben haben, 5 Matheaufgaben und eine war falsch, der Lehrer gesagt, die ist falsch. Er hat ihn nicht gesagt, 4 von 5 sind richtig.
Ja, stimmt.
Das heißt, unser Fokus wurde unbewusst immer auf den Fehler gelenkt. Und deswegen springen wir natürlich auch schneller auf unsere Fehltaten an. Vielleicht haben wir einmal gesagt, oh, heute gehe ich nicht joggen, ich setze mich aufs Sofa und greife vielleicht auch mal in die Chips.
Ja.
Vielleicht war ich aber die Woche viermal laufen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Deswegen, es gibt ja ganz viele, da bin ich kein Experte für, aber ganz viele, die so im Training sich Cheat Days erlauben, also
Ja,
Tage, an denen ich schummeln darf,
Auszeiten.
quasi, ja, weil der komplette Turnaround einfach zu schwierig ist, gibt es Cheat Days. Und wir kennen, glaube ich, alle Dwayne The Rock Johnson, den Mann mit den größten Muskeln schlechthin, der isst am Cheat Day kiloweise Pfannkuchen, ja, und sieht aber aus, wie er aussieht, weil es ist halt ein Tag. Und in den anderen Sachen mache ich das. Das heißt, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich gut gemacht habe. Das müssen wir einfach wieder lernen. Egal, ob das Sportler, Privatperson oder im Berufsleben ist.
Ja, stimmt. Vielleicht jetzt so noch zum Ende unseres Podcasts, dass man so ein bisschen noch vielleicht so ein Blick in die, ja, für die Zukunft oder diesen Weg. Wir haben ja am Anfang ja gesagt, wir haben Ziele, Erfolge, die wir uns setzen, den Erfolg, den wir dann auch feiern können, wenn wir ihn dann erreicht haben. Und dann gibt es aber, und das erlebe ich auch in meiner beruflichen Praxis ganz, ganz oft, dass Leute nach dem Erreichen des Ziels erstmal nicht weiterkommen oder sogar zurückfallen. Also jetzt so ein bisschen so wie so eine Art Jojo-Effekt, ja. Also man hat dann das Ziel erreicht, ist beispielsweise in dem Bild zu bleiben, befördert worden, hat alles super gemacht, hat seine Arbeit toll erledigt, ist von außen anerkannt worden, jawohl, wird befördert. Und danach irgendwie so einen Monat später denkt man sich selber und denkt vielleicht der Chef auch, hätte ich den jetzt befördern sollen? Also irgendwie kommt da nichts mehr. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem, was ich auch ab und zu, aber das kommt leider nicht so häufig vor, die Leute, die eigentlich von Erfolgswelle zu Erfolgswelle reiten. Also da, um jetzt wieder bei unseren Spielern zu bleiben, das schaffen wir Deutschen leider irgendwie nicht, in fast keiner Sportart, dass man nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft die nächste Europameisterschaft auch noch gewinnt und darauf dann vielleicht die Weltmeisterschaft darauf dann wieder und so weiter. Also, dass man wirklich ganz hoch bleibt. Aber es gibt ja beispielsweise bei dir aus der Tennis-Sache auch viele Tennisspieler, nehme ich zumindest von außen so wahr, die halt irgendwie gefühlt von einem Grand Slam zum anderen reiten und jetzt gewinnt er nicht nur die US Open, sondern auch die Australian Open und danach die French Open auch noch. Wie kann ich das anstellen, dass ich eben dieses Loch, vermeintliche noch, nicht finde?
Das, was du angesprochen hast bei den Tennisspielern, komme ich auch gleich dazu. Denn auch die, die du gerade angesprochen hast, haben genau das, dieses Loch einmal zumindest erlebt. Es ist immer so, das ist der sogenannte Marathoneffekt. Ich habe mein eines großes Ziel, was wir vorhin auch schon besprochen haben, das habe ich erreicht. Und dann freuen wir uns so darüber, dass wir uns aber nicht überlegen, wie geht es denn weiter? Das Problem ist ja, oder ist ja kein Problem, sondern es ist ja gut, weil ich möchte ja, wenn ich auf der Spitze stehe, dass es eigentlich weitergeht. Aber ich mache mir keine Gedanken, wie es weitergeht. Ich mache mir keine Gedanken, wie bin ich da hingekommen? Und das ist dieser typische Marathoneffekt, den wir oft im Sport sehen. Jemand kommt bis ins Finale. Jemand schlägt Novak Djokovic. Vielleicht jetzt im Handball. Die Deutschen kommen bis ins Finale, angenommen. Und dann ist wichtig, das Ziel darf nicht nur sein, wir wollen ins Finale kommen. Weil was passiert, wenn ich im Finale stehe? Warum will ich es dann nicht auch gewinnen? Vielleicht ist aber am Anfang das Ziel, ich will Weltmeister werden, zu groß. Und deswegen heißt es vielleicht, ich muss ein Ziel formulieren und sobald ich das erreicht habe, muss ich mir ein neues geben, damit mein Leben in Anführungszeichen wieder einen Sinn hat. Und das ist, glaube ich, das, was bei der Beförderung oft passiert. So, jetzt habe ich die Beförderung. Ah, herrlich. Und höre aber auf und mach meine Arbeit nicht mehr so gut, wie ich sie davor gemacht habe. Und auf einmal sind andere unzufrieden. Natürlich kommt dann auch so ein bisschen Erwartung von außen, Blick von außen wieder. Man geht dann an diese Stelle, an diesen Menschen ran. Ah ja, wenn der schon mal bis dahin gekommen ist, ne, dann wollen wir das natürlich auch nochmal. Das ist das, warum wir manchmal junge Sportler kaputt machen. Junge Sportler, die erreichen manchmal, weil sie in jungen Jahren einfach nur spielen, weil es Spaß macht. Egal ob Tennis, Fußball, fallen mir gleich, Mario Götze, Alexander Zverev ein. Alexander Zverev ist vor Jahren schon ATP-Weltmeister geworden. Ja. Die ATP-Finals gewonnen. Aber er wird immer an dem Grand Slam gemessen.
Ja. Ja.
Er muss immer unbedingt einen Grand Slam gewinnen. Lass den Jungen doch einfach mal spielen. Mario Götze schießt uns zum Weltmeister. Er wurde mit 17 schon zum Jahrhunderttalent ausgeschrieben. Was soll Jahrhunderttalent heißen? Das heißt, welchen Standard muss er denn jetzt erfüllen? Aha. Und das kommt dann natürlich von außen impliziert auf mich selbst. Ich richte den Fokus nicht mehr auf mich und meine eigene Leistung. Egal, ob jetzt im Job oder im Sport. Das heißt, ich muss also, wenn ich mein eines Ziel erreicht habe, gucken, wie geht's weiter. Weil die Uhr dreht sich weiter, das Leben geht weiter. Was ist das Nächste? Und was hat mich dahin gebracht? Warum bin ich denn jetzt da, wo ich gerade bin, wo ich auch sein will? Das heißt, was habe ich gut gemacht? Das muss ich weitermachen. Das ist das, was die Spieler Djokovic, Nadal, Federer, das ist das, was die können. Und bei Federer und Djokovic gab es eben auch dieses eine Loch. Die wollten mindestens jedes Grand-Slam-Turnier, vier gibt's, einmal gewinnen. Und beide sind in ein Loch gefallen, als sie ihren das letzte noch offene Turnier gewonnen haben. Beim Federer waren es damals die French Open. Er hat alle Turniere gewonnen gehabt, nur die French Open nicht. Dann hat er die gewonnen und dann war auf einmal so dieser Mythos, der Unbesiegbare, für ein, zwei, drei Monate weg. Und Djokovic war es auch. Ich weiß nicht mehr, welches Turnier es war, ob es auch die French Open waren. Ich glaube, es waren auch die French Open, weil die dann der Nadal natürlich eigentlich gebucht hat. Da war es auch, ich will unbedingt alle vier haben und fällt ein halbes Jahr in ein Loch. Ist auf einmal nicht mehr derjenige, den es zu schlagen gilt, sondern auf einmal kann ihn niederschlagen. Das heißt, die können sich aber grundsätzlich sehr gut auf sich und ihre eigene Leistung konzentrieren. Die haben ihren klar strukturierten Ablauf. Die wissen, heute mache ich das, morgen das, morgen das. Und auch am heutigen Tag. Erst kommt der Termin, dann der Termin, dann der Termin. Und sie selbst stehen immer im Fokus. An oberster Stelle stehe ich. Ich muss die Leistung erbringen. Also muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und ich im richtigen Zustand bin. Und das ist auch im Job so. Wenn mein Akku leer ist, kann ich meinen Job nicht machen.
Ja.
Deswegen sage ich in meinen Team-Coachings auch immer, ihr müsst euren Mitarbeitern Pausen geben und nicht nur eine Mittagspause. Euer Mitarbeiter ist nicht gut, wenn der 4 Stunden am Stück am Laptop sitzt.
Ja.
Der ist gut, wenn er eine Stunde da sitzt, dann mal 5 Minuten Pause machen kann, wieder eine Stunde, 5 Minuten Pause, ist der viel effektiver. Er arbeitet von der Zeit her wahrscheinlich 15, 20 Minuten weniger, schafft aber wahrscheinlich mehr als in 6 Stunden, weil er einfach fitter ist. Er kann mehr für sich selbst tun. Sprich, ich brauche immer neu definierte Ziele. Ich muss immer wissen, wo geht's als nächstes hin, wo geht's als nächstes hin. Elon Musk, ob man das gut findet oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber dem gehen die Ziele, glaube ich, nicht aus.
Nee.
Der hat immer ein neues Ziel. Der weiß immer, der hat die nächste Milliarde, na gut, dann kommt jetzt halt die nächste Billion wahrscheinlich irgendwann. Genau. Keine Ahnung. Aber da geht es immer weiter. Ja, da gibt es kein, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ja. Natürlich darf ich meinen Sieg auch mal feiern. Natürlich. Ja, das ist unbestritten. Ja, aber ich muss dann wissen, wie geht's weiter. Und da ist auch ganz wichtig, dass man, da komme ich wieder auf den Effekt von außen, dass ich von außen dem auch die Möglichkeit gebe, dass er immer noch Mensch sein darf und auch mal Fehler machen darf. Nur weil jemand auf dem Olymp ist, heißt es nicht, dass er da immer sein wird. Auf dem Olymp zu bleiben, ist viel schwerer, als da einmal hinzukommen.
Hm.
Ja, das ist so. Viel, viel schwieriger. In der Schule einmal eine Eins schreiben, schafft fast jeder. Aber die Eins am Ende im Zeugnis zu haben, ist ja viel, viel schwerer, weil es gibt 5 Noten, die sind schlechter als eine Eins.
Ja.
Deswegen ist das viel, 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 viel schwerer. Und das muss ich den Leuten, die Sportler oder denen im Beruf, einfach auch mal machen lassen. Mhm. Ja, der darf auch mal einen Tag mal nicht so gut drauf sein. Der darf auch mal eine schlechte Leistung bringen. Wichtig ist, wie sieht das Gesamtkonzept aus? Weil es sind ja immer auch andere mit im Spiel. Ich bin ja nie hundertprozentig alleine bei der Erreichung meiner Ziele, sondern es spielt ja immer irgendwie jemand anders mit, der ein ähnliches Ziel hat, der das auch möchte, egal ob im Sport oder im Beruf. Und wenn man es aber schafft, sich da zu ergänzen, und da kommen wir wieder zu dem, was ich in der Vorstellungsfolge gesagt habe, den anderen verstehen, warum ist das jetzt passiert, warum war das so, dann kann ich ihm auch helfen. Und dann kann ich seine Situation verstehen und hau vielleicht nicht gleich auf den Hammer drauf, wenn ein Götze nach der WM bei Bayern nicht auch 20 Tore und 10 Vorlagen und 10 Vorlagen macht.
Genau.
Oder ein Alexander Zverev eben noch nicht den Grand Slam-Titel gewonnen hat, sondern ich ihn einfach mal spielen lasse. Und wenn er im Finale war, das halt auch gut war.
Ja,
darum muss
man muss mit seinen Sachen sein. Einfach mal irgendwann auch zufrieden sein. Man genießt es, den Moment. Und aus der Zufriedenheit heraus dann sucht man sich dann seine nächste Aufgabe, sein nächstes Ziel, was man eben erreichen
kann. Und wenn es läuft, laufen lassen. Die Welle reiten. Das habe ich mal so schön in einem Buch gelesen. Ein Beispiel einer Meeresschildkröte. Die Meeresschildkröte legt sich im Wasser ganz flach hin, wenn die Welle sich wegzieht quasi, also gegen den Strom macht sie nichts. Aber mit dem Strom, da paddelt sie mit. Weil warum soll sie gegen den Strom, um auf der Stelle zu bleiben, brauche ich keine Kraft aufwenden.
Ja.
Aber dann, wenn der Schwung kommt, dann lege ich los. Da feuere ich los. Da gebe ich nochmal zusätzlich Gas. Und das ist das, was die Besten der Besten können, diese Welle reiten. Die Welle kommt und jetzt bleibe ich da drauf. Ich hinterfrage es nicht, sondern ich mache einfach.
Genau. Das Hinterfragen kann man ja später machen. Ein wunderschönes Bild, glaube ich. Jetzt zum Abschluss. Dann würde ich sagen, heute mal in der Folge mache ich mal den Deckel drauf. Fass noch mal so ein bisschen zusammen. Also wir haben ja total viel jetzt über Erfolg, Erwartung, Zielsetzung geredet. Ganz wichtig eben die Ziele und die Steps dahin, wo wir drüber gesprochen haben. Ich glaube, da war jetzt einiges dabei, was man für den eigenen, ob es jetzt der eigene Fitnessplan sein soll oder auch der berufliche Plan, wie auch immer, oder auch im familiären Umfeld ist es auch so. Vielleicht habe ich vor, irgendwann mal ein Haus zu bauen oder meinen Garten anzulegen, und genau das kann man da ja genauso auch einsetzen verwenden und umsetzen. Ja. Genau. Also von daher, weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand das jetzt sehr, 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 sehr gut. Wir haben unheimlich viele Themen besprochen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und insofern bleibt mir jetzt noch zu sagen, wir hören uns das nächste Mal am 23.02. Also wir beide hoffentlich schon vorher, aber die Hörerinnen und Hörer bekommen unsere nächste Folge am 23. Februar. Bis dahin wünsche ich alles Gute und bis dahin beim nächsten Mal bei Nachgefragt und Nachgedacht. Und wie immer, lieber Johannes, bleiben dir jetzt das letzte Wort.
Vielen Dank auch von mir an dich, Markus, und vor allem aber natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denkt immer daran, die richtige mentale Einstellung macht Unmögliches denkbar und Denkbares möglich.